des Friedens. Der vierte und letzte Themensonntag in unserer Reihe. Und ich weiß nicht, wie es dir, wie es euch geht. Mich hat die Beschäftigung mit dem Thema nachhaltig bewegt und berührt. Und ich hoffe auch ein bisschen verändert. Diese Sichtweise auf Konflikte, welche uns dieses Buch näher bringen will, ist ja, das gebe ich ja gerne zu, an und für sich ja gar nicht so neu. Bei unserem letzten Themenabend hat das jemand genau so gesagt. Erwin, das ist doch bekannt. Ja, das stimmt, das ist es. Aber das zu wissen und das im eigenen Lebensalltag auch zu verinnerlichen und umzusetzen und danach zu leben, das ist halt die große Kunst, nicht wahr? Rolf, den ersten Klick darfst du wieder machen, danach müsste die Fernbedienung hoffentlich wieder gehen. Nicht die Dinge erschüttern den Menschen, sondern die Sicht der Dinge. Also runtergebrochen auf die Konflikte, in denen wir sind. Nicht die Situation, nicht das Ereignis, und auch nicht das Gegenüber löst den Konflikt aus, sondern ich selbst. Wie ich die Dinge sehe, wie ich sie bewerte und wie ich darauf reagiere. Mich hat diese Einsicht und mehr noch, das mich über Wochen hinweg damit beschäftigen zu müssen, demütig gemacht. Die Konflikte und Herausforderungen, in denen ich stecke, jetzt oder in meiner Vergangenheit, ich trage da nicht nur eine Mitschuld, ich glaube, das würden ja alle abnicken, oder? So diese Einsicht mit, zu einem Streit gehören immer zwei und so, ja. Aber gehen wir dem Buch entlang, ist das zu wenig. Gehen wir dem Buch entlang, müssten wir mehr sagen, müssten wir sagen, ich trage die Hauptschuld an den Konflikten, welche sich in meinem Leben ereignen und ereigneten. Ich selbst und meine eigene innere Einstellung bestimmt darüber, ob Konflikte entstehen und ob sie weiter eskalieren oder ob sie gelöst werden. Ich finde, das ist eine harte Einsicht und auch eine sehr schmerzliche Einsicht. Für mich manchmal beschämend. Ich glaube oder ich hoffe, ich habe mich in den letzten Wochen überdurchschnittlich oft entschuldigt, Vergebung gebeten bei Gott und bei anderen. Und diese rückwärtsgewandte Einsicht, also hinsichtlich der zurückliegenden Konflikte, verändert auch meinen Blick ins Hier und Jetzt, in die Zukunft. Wenn die Konflikte maßgeblich von mir und meiner inneren Einsicht abhängen, dann hängt auch die Lösung von mir ab, von meiner inneren Einstellung. Na Rolf, heute will das irgendwie nicht. Vielleicht musst du mir noch ein bisschen mehr helfen, ich danke dir. Ich alleine kann die Konflikte in meinem Leben lösen. Punkt. Niemand sonst. Punkt. Wenn ich das so in dieser Zuspitzung sage, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, ich spüre da oft Widerstand, Einspruch, Einwand. Ja, was ist denn, wenn mein Gegenüber gar nicht mitspielt? Wenn mein Gegenüber den Konflikt gar nicht lösen will? Eine berechtigte Frage. Können wir Konflikte alleine lösen? Ich habe uns heute eine Geschichte mitgebracht, in der das genau so ist. Ein Konflikt, der einseitig ausgelöst und einseitig gelöst wird. Und ich bin gespannt, wie du die Geschichte für dich einordnest. Hat Isaak, um den es hier geht, klein beigegeben? Ist er einer Meinungsverschiedenheit ausgewichen oder hat er hier weise einen Konflikt gelöst? Auch wenn das Gegenüber den Konflikt gar nicht lösen wollte. Ich werde dich das später fragen. Aber jetzt steigen wir erst einmal in die Geschichte ein. Genesis, also 1. Mose, Kapitel 26, die Verse 12 bis 22. Und Isaak säte in dem Land und erntete in demselben Jahr hundertfältig, denn der Herr segnete ihn. Und der Mann wurde reich und immer reicher, bis er überaus reich war. Er hatte Schaf und Rinderherden, eine große Dienerschaft, und darum beneideten ihn die Philister. Ganz kurze Pause zur Einordnung. Isaak, ich glaube, meisten bekannt, Sohn von Abraham, Stammvater des Volkes Israel, also eine ganz wichtige Person. Die Philister, haben vielleicht auch schon manche von euch gehört, das sind nicht gerade die besten Freunde von den Israeliten. Also so gar nicht, im Gegenteil. Das ist ein Nachbarvolk, etwas konfliktträchtige Vergangenheit. Und die sind neidisch hier, weil Isaak so erfolgreich war. Nun gut, wirst du vielleicht denken, ist ja an für sich nicht schlimm. Aber das Besondere ist, dass Isaak gar nicht in seinem eigenen Land unterwegs ist. Isaak musste vor ein paar Jahren wegen einer Hungersnot auswandern und er fand, Achtung, Achtung, im Land der Philister Asyl. Nicht ganz unproblematisch, es gab von Anfang an da Streitigkeiten, bis schlussendlich der Philisterkönig Abimelech ihm das Okay gab und sagte, Isaak, du bekommst bei uns Asyl. Vor diesem Hintergrund erscheint diese Textstelle dann doch ein bisschen anderem Licht, oder? Es erklärt zumindest, wie die Geschichte weitergeht. Isaak säte in dem Land und erntete in demselben Jahr hundertfältig, denn der Herr segnete ihn. Und der Mann wurde reich und immer reicher, bis er überaus reich war, und er hatte Schaf- und Rinderherden und eine große Dienerschaft. Darum beneideten ihn die Philister. Zu dir.
Nee?
Das will nicht, Rolf, dann musst du jetzt heute helfen, wenn die Technik aussetzt. Alle Brunnen aber, die die Knechte seines Vaters zu Abrahams Zeiten gegraben hatten, hatten die Philister verstopft und mit loser Erde gefüllt. Und Abimelech sprach zu Isaak, geh fort von uns, denn du bist zu mächtig geworden. Eine aufgeladene Situation. Zugeschüttete Brunnen in einer dürren Landschaft. Leute, das ist eine Kampfansage. Und dennoch hält Isaak es dort aus. Im Ausland, im Asyl, ja mehr noch als aushalten, er wird erfolgreich dort. Richtig erfolgreich. So sehr, dass die anderen um ihn herum neidisch werden. Ich kann mir die Sprüche dort bildhaft vorstellen. Jetzt kommt dieser Ausländer zu uns, nimmt uns unsere Jobs weg, beansprucht das Ackerland für seine Herden und die werden immer mehr. Jetzt verdrängen uns die Ausländer von unserem eigenen Land, die nehmen uns alles weg. Die Anspannung ist mit Händen greifbar. Wie soll Isaak hier reagieren? Ist er an dem Konflikt schuld? Eigentlich nicht, oder? Er war doch einfach nur erfolgreich. Soll er sich dafür schämen? Soll er weniger erfolgreich sein? Er ist doch eigentlich hier der Benachteiligte. Er musste doch fliehen wegen der Hungersnot. Er ist der, der im Asyl ist. Und jetzt hat er sich endlich etwas hochgearbeitet, endlich ein wenig Wohlstand erwirtschaftet. Und jetzt kommen die Neider und gönnen ihm nichts. Wie soll Isaak da reagieren? Unser Buch, die Themenreihe, sagt, ich alleine kann Konflikte in meinem Leben lösen. Niemand sonst. Wie hat Isaak das gemacht? Da zog Isaak fort und lagerte sich im Tal Gera und wohnte dort. Und Isaak ließ die Wasserbrunnen aufgraben, die sie zu Zeiten seines Vaters Abrahams gegraben hatten und die die Philister nach dem Tod Abrahams verstopft hatten. Und er nannte sie mit denselben Namen, mit denen sein Vater sie benannt hatte. Auch gruben Isaaks Knechte im Tal und fanden dort einen Brunnen lebendigen Wassers. Aber die Hirten von Gera, das sind die Philister, stritten sich mit den Hirten von Isaak. Also heute will die Technik echt nicht. Und sie sprachen, das Wasser gehört uns. Da nannte er den Brunnen Esek, weil sie sich dort mit ihm gestritten hatten. Und da gruben sie einen weiteren Brunnen und um den stritten sie auch. Darum nannte er ihn Sitna. Wie findest du das? Wie geht Isaak hier mit dem Konflikt um, der an ihn herangetragen wird? Ich finde, das ist doch eine ganz typische Situation. Isaak selbst hatte ja eigentlich gar kein Problem, bis die anderen ein Problem daraus gemacht hatten. Der Neid der anderen führte hier zur Eskalation. Isaak wurde zur Persona non grata erklärt. Sein Asylantrag wurde von jetzt auf nachher aufgekündigt. Er wird aus dem Land geschmissen, in die Wüste geschickt, dort, wo die zugeschütteten Brunnen sind. Das ist eigentlich ein Todesurteil, Leute. Und wenn nicht für ihn, dann auf jeden Fall für seine Herden. Die muss er ja versorgen. Und dann fängt er an, diese zugeschütteten Brunnen wieder auszuheben, rackert sich ab. Aber der Streit eskaliert weiter. Es wird provoziert, es wird gerangelt, Macht wird ausgespielt, der Streit vom Zaun gebrochen. Kennst du das Gefühl auch? Dass du nichtsahnend in irgendwas hineingezogen wirst? Dass du auf einmal mitten in einem Konflikt stehst, weil irgendjemand einen Konflikt an dich herangetragen hat, sozusagen über dir abgeladen hat? Da fühlt man sich schnell ungerecht behandelt, schnell Unrecht beschuldigt. Schnell ist man dabei, in den Abwehrmodus zu schalten oder vielleicht sogar zurückzuschießen. Man ist doch im Recht. Das stimmt doch nicht. Ich habe doch selber alles richtig gemacht. Und schon, ihr merkt es, schon ist man in so einer Box gefangen. Ihr erinnert euch vielleicht an diesen Ausdruck, der in dem Buch immer wieder verwendet wird. In einer Box gefangen sein, als Synonym für eine Gedankenspirale, die im Kopf abgeht, wo die innere Anspannung wächst, bei der ich mich anfange zu rechtfertigen. Hier hinter mir seht ihr so eine Box, eine, in die Isaak auch hineingedrängt wurde. Wenn wir in so einer Box gefangen sind, dann kommt dabei nichts Gutes raus. Dann schießen wir genauso zurück wie das Gegenüber. Befinden wir uns selbst in so einer Box, dann werden wir einen Konflikt nie lösen. Dessen bin ich mir sicher. Darum ist der erste Schritt in der Konfliktlösung immer Ausstieg aus diesem inneren Angespanntsein, aus der Box. Am Mittwoch, beim Themenabend, jetzt kommenden Mittwoch, 20 Uhr, wird es genau darum gehen. Wie steige ich aus so einer Box aus? Wie schaffe ich das, innerlich mich davon zu lösen, Anspannung loszulassen und wieder in die Gelassenheit zu kommen, um konstruktiv das angehen zu können? Da bist du herzlich eingeladen, wenn du magst, darfst du gern dazukommen, mitdenken. Für heute und für die Geschichte wissen wir natürlich, dass Isaak damals nicht mit einem psychologischen Modell von irgendwelchen Boxen hantiert hat. Und dass er sich selber damit nicht deeskaliert hat und danach gehandelt hat, natürlich. Und genauer, wir wissen eigentlich gar nicht, was in seinem Kopf abging. Wir wissen ja nur die wenigen Verse, die uns in der Bibel überliefert sind. Aber wir sehen, wie er reagiert, wie er handelt und welche Folgen das hat. Isaak geht und weicht der Konfrontation aus. Streit, Isaak geht weiter. Streit, Isaak geht noch weiter. Isaak sucht Distanz. Drückt er sich hier vor einer Konfrontation? Kneift er? Ist er dadurch schwach? Ist es ein Zeichen von Schwäche, dass er immer nachgibt? Eine gute Frage. Was denkst du? Ich bewundere es, wie er es macht. Er hätte, objektiv betrachtet, jedes Recht gehabt, sich dagegen zu wehren. Er, der Asylsuchende, der selber Opfer ist, auch von diesen ungerechtfertigten, neidischen Schikanen, er wird vertrieben und selbst in der Wüste lassen sie ihn nicht in Ruhe. Aber Isaak steigt da gar nicht ein in diese Box. Er lässt sich nicht provozieren, er steigt nicht in dieses Eskalationskarussell ein, macht hier nicht den Starken, schießt nicht zurück, geht nicht auf Abwehr. Nein, er geht weiter. Und irgendwie kommt mir das bekannt vor, aus dem Neuen Testament. Liebt eure Feinde, haltet ihnen die andere Wange hin. Ist das wirklich das Konfliktlösungsmodell der Bibel? Einfach die andere Wange hinhalten? Das wäre doch unglaublich krass, oder? Unglaublich herausfordernd. Das würde ja bedeuten, dass ich jeden Konflikt lösen könnte, indem ich anfange, einfach meinen Feind zu lieben. Wobei einfach ist das, glaube ich, nicht. Das ist auch das falsche Wort, das ist unglaublich schwer. Aber funktioniert Konfliktlösung denn wirklich so, den anderen einfach zu lieben? Eine gute Frage. Bei Isaak anscheinend schon, denn Isaak kommt hier zu seinem Recht, aber nicht durch die anderen, sondern bei Gott. Gott sorgt für sein Recht und zwar mit einer ganz kurzen Bemerkung am Schluss der Geschichte. Und er brach von dort auf und grub einen weiteren Brunnen. Um den stritten sie sich nicht. Darum nannte er ihn Rechobot und sprach: Nun hat uns der Herr einen weiten Raum gemacht, damit wir fruchtbar sein können im Land. Gott segnet den Weg der Konfliktlösung. Gott segnet diejenigen, die Frieden suchen. Und nicht im Streit bleiben, so heißt es ja auch in der Bergpredigt. Selig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes sein. Konflikte lösen, Frieden stiften. Dazu befähige Gott uns jeden Tag aufs Neue, dich und mich. Amen.